So, dann herzlich willkommen zu dem fünften und letzten Teil dieser Lehrserie über die Furcht des Herrn. Wir haben gestern gehört, was notwendig ist auf unserer Seite und wie wir mit Gott umgehen sollen, wie wir lernen sollen, einfach ihm Raum zu machen, dass er sein Werk in uns tun kann. Er legt seine Furcht in unser Herz. Das ist die gewaltige Verheißung. Wir können uns das nicht selber irgendwie besorgen, aber er macht das für uns. Und es gibt einen zweiten wichtigen Punkt, der beachtet werden muss, wenn wir dort wachsen wollen in der Furcht des Herrn. Und darüber will ich heute sprechen. Und das ist unser Umgang untereinander. Wie wir miteinander umgehen, das hat sehr viel damit zu tun, ob wir wirklich wachsen in dieser Furcht des Herrn. Epheser 5, 21. Seid einander untertan in der Furcht Christi. Was haben unsere Beziehungen zu tun mit der Furcht Christi? Nun, eine ganze Menge. Wenn ich verstehe, Gott liebt meinen Bruder genauso wie mich oder meine Schwester. Ja? Und Gott hat mir ganz klare Ordnung gegeben, wie ich umzugehen habe mit meinem Bruder und meiner Schwester. Und er wird mich zur Rechenschaft ziehen, wenn ich seine Ordnungen ignoriere oder verachte oder einfach mich nicht darum kümmere und auf meine Art und Weise mit Menschen umgehen. Er wird sich damit befassen. Und er wird mich zur Rechenschaft ziehen. Ja. Seid einander untertan in der Furcht Christi. So, lass uns ein bisschen anschauen, was das Wort Gottes sagt über die Ordnungen, die er gegeben hat. Die Beziehungen in der Gemeinde sind von einer vollständig anderen Natur als irgendwelche anderen Beziehungen, die es in der Welt gibt. Eine vollständig andere Art von Beziehungen. Und wir erleben das in unserer Welt, im öffentlichen Leben, in Äußerungen von Politikern und an allen möglichen Orten. Der Ton wird immer rüder, immer vulgärer, immer liebloser, immer frecher, immer provokativer. Ja. Und einer Gemeinde, die nicht wirklich geleitet ist vom Heiligen Geist und in dieser Atmosphäre des Himmels lebt, bekommt diesen Geist der Welt ab und wird davon gefärbt. Und dasselbe, was in der Welt passiert, mit zeitlicher Verzögerung und vielleicht ein bisschen geringer dosiert, erlebt genau dasselbe, was draußen passiert. Und das soll nicht sein und das muss nicht sein. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Die Gemeinde ist eine Dependance vom Himmel. Und die Atmosphäre des Himmels soll hier sein. Und wir sind verantwortlich für die Atmosphäre. Und Atmosphäre ist nichts anderes als das Resultat unserer Beziehungen untereinander. So kommt eine Atmosphäre zustande. Es hat nur etwas zu tun mit unserem Herzen, mit unseren Beziehungen, mit unserem Umgang, mit unseren Worten. So, es liegt nicht an Gott, ob Gott sich manifestiert, ob wir die Gegenwart Gottes stärker erleben, ob der Heilige Geist kommt oder nicht. Es liegt nur an uns. Und wir wollen diesen Trend, der in der Welt ist, einfach nicht mitmachen. Jesus sagt, dass die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird und die Liebe der meisten wird erkalten. Also da ist ein Zusammenhang zwischen Liebe und Gottes Ordnung. Gesetzlosigkeit ist eine Missachtung, ein Verachten der Ordnung Gottes. Ja, für viele hat Liebe mit Ordnung nichts zu tun. Aber in der Bibel, wenn wir die biblische Liebe verstehen, ja, dann verstehen wir, die Liebe, die Gott gibt und die er uns beibringen will, braucht einen Rahmen, in dem sie sich entwickeln kann, in dem sie bleiben kann und gedeihen kann. Und wenn dieser Rahmen nicht da ist, dann wird die Liebe erkaltern. Und das heißt, wenn wir wieder in Liebe kommen wollen, wenn wir die verloren haben für unsere Geschwister, ja, dann heißt es zurück wieder in die Ordnung Gottes. Zurück in die Ordnung Gottes. Und wir wollen uns die Ordnung Gottes vor Augen halten, die ist im Wort Gottes so klar beschrieben und wollen wirklich achten darauf, dass wir diese Dinge nicht nur hören und wissen, sondern beginnen sie wirklich ganz, ganz praktisch umzusetzen. Und einige Dinge, die ich hier heute bringe, die werden sehr, sehr praktisch und sehr, sehr hilfreich sein. Und man kann die sofort in die Tat umsetzen und es werden sofort Dinge sich ändern. Sofort. Gottes Wort ist praktisch. So, die Liebe oder der Geist der Liebe oder der Heilige Geist braucht einen bestimmten Rahmen, um sich entfalten zu können. Wo dieser Rahmen nicht mehr da ist, dort wird der Heilige Geist betrübt und zieht sich zurück. Ihr kennt alle diese Passage im Epheser Kapitel 4, aber ich werde die noch einmal lesen im Ganzen, ab Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Warum sollen wir Lüge ablegen? Weil Gott Lüge hasst. Er hasst Lüge. Und wenn wir ihn wirklich ehren und wenn wir ihn lieben wollen und wenn wir ihn erfreuen wollen, dann müssen wir das beachten und dann müssen wir sagen, wir wollen mit Ebel übereinstimmen und wir wollen auch Lüge hassen und wir werden keine Lüge, auch keine Notlüge, auch keine faulen Ausreden akzeptieren in unserem Leben, sondern wir sind ganz klar und wir sagen, nein, das ist, klingt nett, aber es ist nicht die Wahrheit. Und ich habe kein Recht, das zu tun. Ich habe kein Recht dazu. Und wir können uns so verpflichten und so hingeben dem Heiligen Geist und so sagen, wann immer du mich überführst und du mir zeigst, dass ich etwas gesagt habe, was nicht wahr ist, ich verspreche dir, ich verpflichte mich, ich werde das so schnell wie möglich in Ordnung bringen. Mach ein solches Gelübde, mach einen Bund mit dem Heiligen Geist und sag, du darfst mich züchtigen, du darfst mich erziehen, du darfst mich ermahnen. Und es ist ein sehr schneller Weg, wie du gerade wirst, wie du klar wirst, weil du dich verpflichtet hast, sofort, wenn der Heilige Geist dich überführt hat, hinzugehen zu der Person oder den Personen, wo du etwas gesagt hast, was nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe einmal gedient in einer großen Versammlung, mehrere hundert Leute. Und ich habe dort eine bestimmte Episode aus meinem Leben erzählt. Und an einer Stelle war ich nicht aufrichtig. Und an einer Stelle habe ich ein bisschen was dazu gedichtet, damit das noch ein bisschen witziger wirkt, ein bisschen geckiger. Ja? War keine dramatische Sache oder so. Ja? Aber es war nicht die Wahrheit. Ein Detail hinzugedichtet. Und als ich das erzählt habe, der Heilige Geist hat mich voll erwischt. Und ich dachte, Hilfe, was habe ich gemacht? Und mir ging das gar nicht gut. Und ich habe versucht, irgendwie mein Teaching über die Runden zu bringen und war froh, als ich fertig war, war auf meinem Zimmer und ich sagte, Herr, das tut mir so leid und das war ja verkehrt und vergib mir. Der Himmel war aus Beton, da war keine Reaktion. Ich sage, ich weiß, dass es falsch war, vergib mir. Null Reaktion. Ich wusste ganz genau, was der Herr wollte. Und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, okay, du hast gewonnen. Bei der nächsten Lehreinheit, am nächsten Morgen, stehe ich vor der Versammlung und sage, dass ich nicht die Wahrheit gesagt habe und bitte die Leute um Vergebung. Ich verspreche, dass ich das tun werde. Und in dem Moment, der Beton war weg und die Gegenwart Gottes war wieder da. Ich hatte meinen Frieden und ich wusste, Halleluja, der Herr ist mit mir. Lass uns ein Bündnis machen mit Gott. Er hasst Lüge. Wir dürfen uns Lüge nicht erlauben, weil wir durch Lüge den Heiligen Geist betrüben. Das ist eine der Dinge. Ich bin da noch gar nicht mit dem Text durch, aber der Text wird uns dann zeigen, dass es da Dinge gibt und das fängt hier mit Lüge an und hört mit Bosheit auf. Das sind Dinge, die geben dem Teufel Raum in unserem Leben. Und das sind Dinge, die betrüben den Heiligen Geist. Das sind zwei Seiten einer Medaille und das gehört zusammen. Das, was dem Teufel Raum gibt, betrübt den Heiligen Geist. Und das Problem ist, dass wir unsere Maßstäbe haben und unsere Ideen, naja, das war ja nur eine Ausrede, das war ja nur irgendwie, das war nicht so ernst und das war ja nicht so schlimm und so. Wir sind schnell dabei, unsere Sünde zu relativieren und zu verharmlosen. Und für normal und außerdem weiß ich, andere Leute machen viel Schlimmeres. das hilft dir vor einem Richter überhaupt nicht. Du fährst mit 120 durch die Innenstadt und dann stehst du vor dem Verkehrsrichter und sagst, ich kenne einen, der ist 200 gefahren. Ja und? Du kriegst deine Strafe für deine 120. Ja? So, was soll das, auf andere zu weisen, die noch in einem schlimmeren Zustand sind als wir? Wir sind so raffiniert, uns rauszureden, uns zu rechtfertigen. Und ist ja nicht so schlimm und überhaupt, nee, und muss man ja nicht so eng sehen. Wir wollen ja nicht gesetzlich sein. Und lauter solche Sprüche, die alle zeigen, wir nehmen unsere Sünde nicht ernst. Aber Furcht des Herrn heißt, wir nehmen Gott ernst und deswegen nehmen wir auch unsere Sünde ernst. Und wir sind klar und wir sind entschieden und wir verbieten uns jede Ausrede und jedes Drumherumgerede, sondern wir stimmen mit Gott überein. Wir sagen dasselbe über unsere Sünde, was auch Gott sagt. Das ist, was die Bibel sagt. Homologie, dasselbe sagen wie. Und wenn Gott sagt, das ist Lüge, dann sage ich, ja, war nicht so ganz die Wahrheit. Nein, es war eine Lüge. Lüge ist Lüge, fertig, aus. Und Lüge ist eins der Dinge, die Gott hasst, weil es seinem Wesen zuwider ist und weil es dem Wesen des Teufels entspricht. Und wenn wir uns auf sein Niveau begeben, bekommen wir Gemeinschaft mit ihm. Gebt dem Teufel keinen Raum. Der Raum für den Teufel wird nicht gegeben, indem du sagst, Teufel, komm in mein Leben. Du musst nur auf sein Niveau gehen. Der Faule ist ein Bruder des Verderbers. Erlaube dir geistliche Faulheit in deinem Leben und das ist eine Einladung an den Teufel. Und der wird kommen mit seinem Mangel, mit Fluch, mit allen möglichen Dingen. Raum wird gegeben, indem wir uns auf das Niveau des Teufels begeben. Wir sind untereinander Glieder, zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Ja? Hier wird erklärt, warum wir arbeiten sollen. Und das ist ein Wort für die Drückeberger, für die, die sagen, du, also weißt du, klar, von Hartz IV kannst du keine großen Sprünge machen, aber die lassen mich in Ruhe und ich kann machen, was ich will, ich brauche nicht zu arbeiten, ich habe mich ein bisschen eingeschränkt, ich lebe auf einem etwas niedrigen Niveau, aber ich lebe froh und fröhlich und alles gut. Arbeit, wofür soll das gut sein? Das brauche ich nicht. Vaterstaat sorgt. Du sollst nicht arbeiten, damit du überleben kannst, du sollst arbeiten, damit du was hast, um zu geben. Und das hast du als Hartz-IV-Empfänger nicht. Das ist eine vollständig andere Motivation. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, dass es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig und mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wenn uns das nur bewusst würde, wenn wir das nur wirklich ernst nehmen und ergreifen, es gibt Verhaltensweisen, die sind in unseren Augen irgendwie akzeptabel und normal und in vielen Gemeinden gehört das zum Standardprogramm. Diese Verhaltensweisen betrüben den Heiligen Geist. Und was kann eine Gemeinde tun? Was kannst du tun, wenn du den Heiligen Geist betrübt hast? Du brauchst ihn, um Jesus zu sehen. Du brauchst ihn, um das Wort zu verstehen. Du brauchst ihn, um glauben zu können. Du brauchst ihn, um ermutigt zu werden und im Frieden zu bleiben und Kraft zu haben. Was kannst du tun ohne den Heiligen Geist? Gar nichts. Und wenn wir den Heiligen Geist betrüben, dann bringen wir ihn in eine Position, wo er uns nicht mehr dienen kann. Seine Liebe zu uns ändert sich nicht. Aber seine Möglichkeit, uns zu dienen, uns zu helfen, wird drastisch eingeschränkt. Und wer will denn das? Das können wir uns doch gar nicht erlauben, ihr Lieben. Wir brauchen für unseren Alltag, wir brauchen den Heiligen Geist. Und diese Dinge, die hier aufgeschrieben sind, Lüge und Zorn und Bitterkeit, Wut, Geschrei, Lästerung, all diese Dinge betrüben den Heiligen Geist. Eine Möglichkeit, das Wort Lästerung zu deuten oder vom Griechischen zu verstehen, ist Gerüchte verbreiten, verleumden. Das ist eine Sünde, die ist im Leib Christi weit, weit, weit verbreitet. Und man ist begierig, weil man immer noch in diesem Negativen, in dieser Lust am Negativen drinsteckt, begierig, etwas Schlechtes zu hören über andere Menschen und ist begierig, das schnell weiterzugeben. Vor einiger Zeit ist mal passiert, dass wir eine unserer Beterinnen war zu Besuch am Sonntag in einer anderen Gemeinde. Und weil sie zeitig da war, hatte sie noch Gelegenheit, so den Büchertisch durchzugucken. Und dann kam sie mit der Schwester, die den Büchertisch dort hatte, ins Gespräch. Und irgendwie fragte sie, ja, und haben Sie auch Bücher von diesem Henkel? Und dann ging es los. Nee, von dem wollen wir keine Bücher haben, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und sie sagte, Entschuldigung, wieso eigentlich? Gibt es einen bestimmten Grund? Ja, der hat eine ganz fürchterliche Ehe, der ist kurz vor der Scheidung und also ganz, ganz, ganz schlimme Dinge. Und unsere Beterin sagt, Entschuldigung, woher wissen Sie das? Und sie nannte den Namen von dem bekannten Prediger, der ihr das erzählt hatte. Und unsere Beterin sagt, wissen Sie, ich bin einer der Beterinnen für Hand in Hand. Und gerade erst vor ein paar Wochen haben wir das jährliche Wochenende mit den allen Fürbittern gehabt. Und da habe ich die Henkels gesehen und ich kann Ihnen versichern, was Sie hier erzählen, ist pure Lüge. Nichts ist daran. Doch, das wurde mir berichtet. Stell dir mal vor, sie hat einen Augenzeugen, sie hört, wie es wirklich ist. Sie kennt mich nicht, sie weiß überhaupt nichts über mich, über meine Frau gar nichts. Sie hat nur ein Gerücht gehört. Und sie ist so beharrlich, wenn ihr die Fakten präsentiert werden, sagt sie, doch, das wurde mir berichtet. Sie will das Böse glauben. Gegen Beweise, gegen Konfrontation oder Widerlegung, sie will das. Und mit dieser Frau war nicht zu reden. Und da hat unsere Beterin den Pastor angerufen und gesagt, ich möchte Sie darüber informieren, was Ihre Mitarbeiterin für Dinge verbreitet. Und bitte kümmern Sie sich darum. Ja, will er machen. Und einen Tag später ruft er nochmal bei unserer Beterin an. Ja, er hat sie konfrontiert und sie hat unter Tränen Buße getan. Es ist alles in Ordnung. Diese Frau hat bis heute nicht bei mir angerufen und um Vergebung gebeten. Muss sie nur dem Pastor bekennen? Ja, sorry, das war jetzt nicht richtig. Ist damit die Sache aus der Welt geschafft? Was für ein Verständnis, sowohl von dieser Frau als auch von diesem Pastor. Wie kann der Pastor meiner Fürbitterin erzählen, es ist alles in Ordnung, sie hat Buße getan? Wieso hat er kein Verständnis für Recht und Ordnung im Leib Christi und sagt, und jetzt hast du Buße getan und ich verlange von dir, dass du noch heute ans Telefon gehst und dort dich entschuldigst, wo du diese Lügen verbreitet hast. Und nicht nur bei den Henkels, sondern bei allen anderen Leuten, denen du das auch erzählt hast. Musst du das in Ordnung bringen. Nicht einmal der Pastor hat einen Sinn für Recht und Gerechtigkeit. Ja, sie hat Buße getan, sie hat Tränen gehabt. Was für eine Buße ist das? Die Bibel sagt, dass der Buße müssen echte Früchte folgen. Rechtschaffene Früchte der Buße. Und wenn die nicht da sind, dann ist es keine Buße. Dann ist es, sorry, ich wurde erwischt. Und ein paar Tränchen werden vergossen. Und dann ist die Sache in Ordnung, ihr Lieben. Was für ein Verständnis von Gottes Ordnung. Ich möchte nicht Teil einer solchen Gemeinde sein, wo eine Leiterschaft so umgeht mit dem Wort Gottes. Und unsere Fürbitterin hat diesen Prediger selber angerufen und hat ihn konfrontiert. Und er kam mächtig ins Stammeln. Und dann ließ sie noch durchblicken, dass sie Rechtsanwältin ist. Und dann wurde es ganz still. Wir haben nichts unternommen, wir werden das nicht tun. Wir werden nicht einen Bruder vors Gericht bringen oder anzeigen wegen dieser Dinge. Wir werden das nicht tun, weil das Wort Gottes das verbietet. Aber es ist schon interessant zu sehen, was für ein Verständnis von Wahrheit Menschen haben und wie sie umgehen mit ihrer eigenen Sünde. Und wir machen es dem Teufel so leicht, Trennungen zu bringen, uns gegeneinander aufzubringen, indem wir einfach seinen Lügen glauben und die einfach weitergeben. Und das erleben wir so viele Male auch drüben im Osten in Russland, wo Menschen in Bitterkeit und Rebellion die Gemeinde verlassen und die schauerlichsten Lügengeschichten erzählen, nur um ihren Weggang zu rechtfertigen. Und sie gehen rum und säen Böses und säen Misstrauen in die Herzen von anderen Menschen. Und weil die auch nicht in der Wahrheit sind, sind sie so schnell bereit, das anzunehmen. Und wieder eine Teilung und wieder eine Trennung. Und der Teufel lacht und sagt, ich kann es nicht glauben, dass die so blöd sind. Die haben die Bibel, aber das interessiert sie überhaupt gar nicht. Die einfachsten Ordnungen missachten sie. Der Teufel lacht sich eins, weil wir es ihm so leicht machen. Wie wäre es, wenn wir uns verpflichten, jedes Mal, wenn negative Dinge über andere Leute in unser Ohr kommen, wir sagen, halt, stopp, lieber Bruder. Hast du diese Sache mit dem Betreffenden selber schon angesprochen? Wenn nein, dann warum erzählst du mir das? Komm, wir beenden das Ganze. Du gehst hin und du konfrontierst ihn mit dieser Sache. Und übrigens, wenn du das nicht tust, werde ich ihn anrufen und sagen, was du über ihn erzählst. Da würden ganz schnell diese Geschichten zu Ende gehen. Das ist eine Ordnung, die die Herrenhuter gehabt haben in ihrer Gemeinde. Wenn jemand was Negatives erzählt über einen anderen, sofort wurde gestoppt, du musst mit der Person reden. Und wenn du es nicht tust, ich werde es überprüfen, wenn du es nicht tust, dann werde ich die Person informieren, was du über sie verbreitest. Da kommt die Furcht des Herrn. Oho, meine Worte haben Folgen. Ich kann nicht einfach drauf losplappern. Ich kann nicht einfach so reden, wie mir zumut ist. Ich bin über jemanden ärgerlich und erfinde irgendwelche blödsinnigen Geschichten. Wie ich schon gestern sagte, die Furcht des Herrn kommt über eine Gemeinde, wenn Sünde ans Licht kommt, wenn Sünde konfrontiert wird. Wollen wir das haben? Möchten wir das? Wollen wir, dass der Heilige Geist sich richtig wohlfühlen kann und ausbreiten kann und tun kann, was er so gerne tun möchte? Dann brauchen wir Ordnung Gottes in unseren Beziehungen. So, ich sagte, die Beziehungen, die wir haben untereinander, sind ganz von anderer Natur, als wie das normalerweise draußen in der Welt ist. Und ein wesentlicher Unterschied, den wir feststellen in der Bibel, ist, wir haben als Geschwister Verantwortung füreinander. Wir haben Verantwortung füreinander. Und du kannst nicht weggucken und sagen, was geht mich die Sünde meines Bruders an? Die geht dich sehr viel an, wenn du weißt, dass Sünde die Gemeinde befleckt und die Tür aufmacht für den Feind und du deine Gemeinde liebst, dann musst du Teil sein von denen, die wachen und sagen, wir werden hier Böses nicht tolerieren. Die Gemeinde von Ephesus wurde gelobt von Jesus, weil sie böse, das sind Menschen, die nicht hören wollen, die keine Korrektur annehmen wollen, die einfach in Unabhängigkeit und in Bosheit bleiben wollen, diese Leute waren sie nicht bereit zu tolerieren. Wie viele Gemeinden kennst du in Deutschland, die so entschieden sind und sagen, wir werden in unserer Mitte Böse nicht tolerieren? Wir sind viel zu nachlässig mit unseren eigenen Sünden und viel zu nachlässig mit den Sünden der anderen. Und wir machen die Augen zu und sagen, ja, ich kann mich ja nicht in sein Leben einmischen. Genau das wird von dir erwartet. Genau das sagt die Bibel. Das sollst du. Du kannst nicht nur, du sollst es sogar. Ich werde gleich erklären, wie das ganz praktisch aussieht. So, wir haben Verantwortung füreinander. Hebräer Kapitel 3, Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Sollen aufeinander Acht haben. Hebräer 10, Vers 24. Lass uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und noch einmal, Hebräer 12, Also allein im Hebräerbrief findest du drei solche Schriftstellen, die von dieser Verantwortung füreinander sprechen. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Wenn eine Wurzel der Bitterkeit ist, bleibt das nie bei dieser Person, sondern es geht weiter. Und andere, die diese Worte der Verdächtigung, des Misstrauens, der Anklage, der Beschuldigung, der Verachtung hören, werden dadurch befleckt. Das ist, was die Bibel sagt. Unsere Worte haben eine Auswirkung. Und wie viele Male haben wir das erlebt? Selber am eigenen Leib, aber auch in anderen Situationen, anderen Ältestenteams, dass Menschen kommen und säen Misstrauen ins Herz. Und dieser Same geht auf und die Rebellion kommt. Und schlussendlich gibt es eine Spaltung. Wie viele Male ist das schon passiert? Weil wir die simpelsten Anweisungen, das ist ja nicht hochkomplizierte Theologie, das ist ja ganz einfach. Ja? Rede das, was ermutigt, rede das, was auferbaut. Mach nicht mit bei Gerüchten und negativen Geschichten. Ja? Und selbst wenn es wahr ist, ist noch lange nicht der Grund, das überall auszubreiten. Das ist kein Grund. Und noch viel weniger ist ein Grund, wenn die Sache schon längst erledigt ist. Ich erinnere mich, viele, viele Jahre ist es zurück und ich habe in diesen Dingen nicht wirklich gelebt und war selber noch sehr, sehr eingeschüchtert und voller falschem Respekt. Wir waren im Pastorenkreis zusammen und auf einmal fing einer an, begeistert zu sprechen von einem bestimmten Bruder, der einen landesweiten Dienst hat und hat Gutes über ihn gesagt. Und jemand aus unserer Mitte sagt, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, was damals passiert ist. Es Jahre zurück, hat er eine Ehekrise gehabt und war für eine Weile weg von seiner Frau und hatte eine Beziehung in Unzucht gehabt. Aber er ist umgekehrt. Gott hat ihn überführt, er hat Buße getan, hat sich wieder versöhnt mit seiner Frau und alles war wieder in Ordnung. Und sein Dienst nahm wieder Fahrt auf und es ging wieder weiter. Das war alles erledigt. Und da kommt dieser Bruder und sagt, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, was damals gewesen ist. Doch, wir müssen vergessen. Gott vergibt und er wird unsere Sünde nicht mehr gedenken, wenn wir die Sache in Ordnung gebracht haben. Jede Sünde, über die Buße getan ist, ist nicht nur vergeben, sondern auch vergessen. Und wenn Gott vergisst und wir seine Nachahmer sind, dann müssen wir auch vergessen. Und wir dürfen nicht alte Sachen wieder auskramen und sagen, ja, aber damals. Damals ist vorbei, das gibt es bei Gott nicht mehr. Und warum gibt es das bei uns noch? Weil wir nicht so sind wie Gott. Weil wir unsere eigenen Dinge haben, weil wir gerne negative Dinge vom Menschen festhalten, damit wir einen Trumpf im Hinterhand haben, den wir dann rausziehen können und sagen, hier, bitteschön. Und wir stehen toll da und wir freuen uns, was wir für tolle Kerle sind. Und den anderen haben wir es mal wieder gezeigt. Das ist ekelhaft. Und Gott hasst so etwas. Und wenn wir es beginnen, bei uns zu hassen, dann werden wir es ablegen. Und dann sind wir frei, andere zu konfrontieren. Und das ist, was Gott von uns möchte. Und da wird manchem Angst und Bange. Und sagt, Hilfe, das kann ich doch gar nicht. Da habe ich viel zu viel Respekt, da habe ich viel zu viel Angst. Ja, du hast Angst vor der Reaktion von Menschen. Und du hast keine Gottesfurcht, du hast eine falsche Angst. Wenn du Gottesfurcht hättest, dann würdest du sagen, um der Gemeinde willen, um der Ehre des Herrn willen und auch um dieses Bruders willen, muss ich das ansprechen und ich werde es ansprechen. Und ich habe keine Angst vor seiner Reaktion. Halleluja. Ist das, was die Bibel sagt? Weiß ich nicht. Wie wäre es mit Galater 6? Wenn dein Bruder sündigt, dann sag's der Gemeinde. Schick ein Rund-SMS. Nein, geh hin, wohin, zu diesem Bruder und konfrontiere ihn, bring ihn zurecht. Im Geist der Sanftmut. Wie viele Gemeinden kennst du, in denen das wirklich praktiziert wird? Ich kenne ganz, ganz wenige. Aber die wenigen, die ich kenne, die das praktizieren, zeichnen sich aus durch eine andere Art von Atmosphäre, durch eine Reinheit, durch eine Klarheit, durch eine Heiligkeit. Und der Heilige Geist brütet über der Gemeinde. Und Dinge bleiben nicht im Verborgenen, die kommen ans Licht und werden in Ordnung gebracht. Und jeder, der enttarnt wird, hat die Möglichkeit, umzukehren oder sein Herz zu verhärten. Und wenn er sein Herz verhärtet, gibt es eine Reihe von Gesprächen. Und wenn die zu nichts führen, schlussendlich muss er die Gemeinde verlassen. Wann hast du letztes Mal gehört, jemand muss wegen Bitterkeit, weil er seinem Vater oder seinem Bruder nicht vergeben will, die Gemeinde verlassen? Wann hast du letztes Mal solche Geschichten gehört? Wir nehmen die Dinge nicht ernst. Wir sagen, ja, das ist in der Bibel, aber das kann man doch nicht leben. Das funktioniert doch nicht. Es funktioniert. Aber es setzt voraus, dass du mehr Gottesfurcht als Menschenfurcht hast. Sonst wirst du das nie tun. Wir sagen, ja, wer bin ich, dass ich jetzt hinging? Ich habe ja auch noch Fehler. Deine Unvollkommenheit oder deine Unreife entschuldigt dich nicht von diesem Gebot oder diesem Gebot Gehorsam zu leisten, hinzugehen, wenn dein Bruder sündigt. Klar, das ist eine der ersten Reaktionen von Menschen, die nicht bereit sind, Korrektur anzunehmen, wenn du kommst und willst sie auf etwas hinweisen. Und wer bist du, dass du mir das sagst? Du hast ja selber noch da und da und da. Und weil wir das nicht hören wollen, weil wir Angst davor haben, tun wir nicht, was die Bibel sagt. Aber die Bibel sagt nicht, wenn dein Bruder sündigt, geh hin. In Klammern, wenn du Angst hast, brauchst du ja nicht zu gehen. Dann bist du entschuldigt. Das sagt die Bibel nicht, sondern du sollst hingehen. Und wenn er dich konfrontiert und sagt, aber du hast selber da und da, dann kannst du sagen, Moment mal, ich bin gekommen mit diesem Anliegen. Und wenn ich damit durch bin und du mich angehört hast, können wir gerne einen zweiten Termin machen. Und dann kannst du gerne mich auf meine Fehler hinweisen. Und ich will Buße tun und ich will, dass du für mich betest. Und ich will mich festlegen vor dem Herrn, dass ich ein anderer Mensch werde. Da können wir gerne drüber reden. Aber jetzt sind wir bei deinem Thema. So bitte weich nicht aus. Das ist ein beliebtes Ablenkungsmanöver. Hast du das schon mal erlebt? Du willst jemandem was sagen und er schießt sofort zurück und zeigt auf Dinge bei dir. So, du musst nicht vollkommen sein, um zu tun, was das Wort sagt und um Menschen zu ermahnen. Aber du musst frei werden von Menschenfurcht. Das ist so notwendig. Wie wird man frei von Menschenfurcht? Indem man Buße tut über dieses Verlangen. Ich will, dass alle mich lieb haben. Ich will, dass alle mich mögen. Ich will nicht irgendwie anecken. Ich will nicht irgendwie ein Problem sein. Ich will, dass alle lieb und nett sind. Jesus hat gesagt, wenn du ihm nachfolgst, Menschen werden dich hassen. Das heißt, diese Idee, ich will, dass alle mich mögen, die kannst du in die Tonne kloppen. Das ist nicht Realität. Davon musst du dich verabschieden. Das ist eine falsche Erwartung an das Leben. Die musst du verabschieden, diese falsche Erwartung. Und musst sagen, um der Wahrheit willen werde ich anecken. Um der Wahrheit willen werde ich vielleicht gemieden werden. Werde ich nicht gemocht werden. Okay, das ist so. Aber weil ich ja aus der Quelle lebe, die nie versiegt, weil ich aus der Liebe Gottes lebe, deswegen kann ich das ertragen und kann verstehen, da hat dieser Bruder noch Probleme mit der Bruderliebe. Und ich kann für den gerne beten, aber das hat nichts mit mir zu tun. Das ist sein Problem. Wenn wir nicht gegründet und gesichert sind an Gott, dann sind wir so empfindlich und so anfällig und so mimosenhaft und versuchen immer irgendwie uns zu sichern und sicherzustellen, alle mögen uns. Durch die Furcht des Herrn hören wir auf mit diesem Theater, weil das total unrealistisch ist. Bitterkeit äußert sich durch scharfe, anklagende, verachtende Worte. Und wenn Bitterkeit im Herzen ist, dann sagt die Bibel, dann kommt das heraus und es wird andere beeinträchtigen. Es wird andere negativ beeinflussen oder hier heißt es verunreinigt. Ja, viele werden verunreinigt werden. Durch Worte können wir Menschen verunreinigen. Glauben wir das wirklich? Wenn wir das glauben, werden wir auf unsere Worte achten und werden schauen, dass wir das reden, was wahr ist, aber noch viel mehr, was auferbauend ist, was ermutigend ist, was konstruktiv ist und nicht negativ, destruktiv, ja, sondern konstruktiv und nach vorne weist. So, Gott möchte, dass wir verstehen, als Gemeinde, wir sind eine Familie und wir gehören zusammen und wir haben Verantwortung füreinander. Viele haben das noch nie wirklich festgemacht. Und jawohl, Herr, ich akzeptiere, ich habe Verantwortung für meine Geschwister. Sondern wir leben eigentlich in dieser heidnischen Gesinnung, was gehen mich die anderen an? Das ist total heidnisch. Das war die Reaktion von Kain. Ja? Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Das hat er gesagt zu Gott, nachdem er schon seinen Bruder umgebracht hatte. Ja, das wäre eine gute Idee gewesen, wäre er der Hüter seines Bruders, würde dann nämlich noch leben. Diese Gesinnung, soll ich der Hüter meines Bruders sein? Ganz genau, das sollst du sein, das soll ich sein. Und deiner Schwester natürlich auch. Ja. So, Gott möchte, dass wir uns einmischen. Nicht auf eine neugierige, komische Art und Weise, wo wir unsere Nase in Privatdinge stecken, aber doch, wo wir Anteil nehmen und wo wir füreinander Fürbitte tun und wo der Herr einfach uns gebrauchen kann durch den Heiligen Geist, dass wir die Liebe Gottes zum Menschen bringen und Menschen den Weg bahnen und Menschen helfen, rauszukommen aus ihren Gefängnissen, die sie sich selber gebaut haben. Ich habe mal eine dramatische Geschichte erlebt mit einem Pastor. Ich war etliche Male eingeladen in seiner Gemeinde und ich habe dort gesprochen. Aber obwohl ich etliche Male da war, es war immer kühl und formal und distanziert. Und ich habe ihn 2 Minuten vor dem Gottesdienst gesehen und nach dem Gottesdienst, danke Bruder, und das war's. Und dann ist es passiert zu Hause, dass ich vom Heiligen Geist an diesen Bruder erinnert wurde. Und ich fing an, für ihn zu beten. Und als ich für ihn gebetet habe, dann sah ich einen einsamen, isolierten, traurigen Mann, der ganz für sich alleine war. Und ich habe weiter gebetet für ihn. Und irgendwann im Gebet habe ich den Impuls gehabt, ich muss ihn aufsuchen. Der hat mich nie eingeladen, ich war nie bei ihm zu Hause. Das ist schon immer verdächtig. Die Bibel sagt, die Ältesten sollen gastfrei sein. Das heißt nicht frei von Gästen, sondern sie sollen ihr Haus öffnen und Menschen einladen. Saubere Exegese ist wichtig, habe ich schon mal gesagt. Ja, nicht irgendwie so ganz schnell denken, das bedeutet so und so. So, ich spürte, ich muss den aufsuchen, ich muss zu ihm nach Hause. Und dann habe ich mir einen Vorwand ausgedacht, weil ich irgendwas abgeben wollte, hätte ich auch mit der Post schicken können. Ja? Aber ich dachte, nee, das mache ich jetzt so. Ich rufe ihn an, ich sage, ich bin jetzt in der Gegend. Das stimmt, es war nur ungefähr 1,5 Stunden entfernt. Ja. Und ich war zu Hause, aber ich war in der Gegend, habe ich ihm gesagt. Und ich komme jetzt mal vorbei und will dieses Dingsbums da abgeben. Naja gut, dann komm, meint er. Und dann war ich bei ihm und hat er mir zu essen gegeben. Und das Gespräch war auf einer Ebene, also wie ich auch mit ungläubigen Nachbarn rede. Sehr oberflächlich, über Wetter oder über Garten oder ich weiß nicht mehr, irgendwie. Es war schlimm. Und ich dachte, wie kommt man jetzt hier irgendwie in Tiefgang? Und habe den Heiligen Geist gebeten um Weisheit. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, weißt du, Bruder, ich möchte mal, dass du das weißt. Wenn ich zu Hause bin und an dich denke und für dich bete, dann sehe ich immer einen einsamen, traurigen Mann, der ganz alleine ist. Hast du einen Freund? Hast du jemanden, wo du hingehen kannst, wo du deine Nöte bringen kannst, wo du mal deine Sünde bekennen kannst? Hast du irgendjemanden, dem du dich anvertrauen kannst? Und als ich das gesagt habe, kamen Tränen in seine Augen. Aber er gab keine Antwort. Hat keine Antwort gegeben. Aber seine Tränen waren auch eine Antwort. Und ich merkte, der will nicht sprechen. Bin aufgestanden, habe meine Hände auf seine Schulter gelegt und habe ihn gesegnet und habe gebetet, dass Gott ihm begegnet und dass Gott ihm Gutes tut und ihm hilft. Und dann bin ich gegangen. Ich glaube, es waren keine 14 Tage später, da wurde er in flagranti mit seiner Sekretärin erwischt. Und hat alles verloren. Seinen Dienst, seine Familie, seine Frau, seinen guten Ruf, alles verloren. Und dann habe ich verstanden, das war die ausgestreckte Hand Gottes. Der hätte sich nur einen kleinen Ruck geben müssen und hätte sagen müssen, du pass auf, jetzt bist du da und jetzt muss ich mal auspacken. Und so sieht's aus bei mir. Und ich habe seit 2 Jahren dieses Verhältnis mit dieser Sekretärin. Wie komme ich da raus? Was kann ich tun? Welche Möglichkeiten gibt es noch? Er hätte Buße tun können, hätte das alles ans Licht bringen können, wäre für 1-2 Jahre in eine Sabbatzeit gegangen, hätte Seelsorge empfangen, wäre wiederhergestellt worden und hätte wieder seinen Dienst bekommen. Es war die ausgestreckte Hand Gottes, aber er hat sie ausgeschlagen und wollte das nicht. Und ich glaube, das war die letzte Gelegenheit, die Gott ihm gegeben hat. Und kurze Zeit später ist das alles ans Licht gekommen. Traurig. Aber mein Punkt ist, wir haben Verantwortung füreinander. Und wir wollen auf den Heiligen Geist hören. Und der Heilige Geist will Menschen Gelegenheiten geben, ans Licht zu kommen mit ihrer Sünde, die sie nirgendwo loswerden können. Und dass sie frei werden können, dass sie Hilfe empfangen können. Und dass sie gewarnt werden können von Gott. Ich bin so dankbar für einen Bruder in meinen Anfangszeit als Christ. Ich kannte einen sehr, sehr liebevollen, freundlichen, humorvollen Bruder aus Amerika und den habe ich etliche Male gesehen und der war bei uns zu Besuch. Und dann gab es einen bestimmten Bereich, wo ich nicht im Wort war und wo ich mir Freiräume geschaffen habe mit der Idee, ja, das steht zwar hier in der Bibel, aber das ist für die Unmündigen, aber für die, die reif sind, die wissen, wie man verantwortlich damit umgeht, für die gelten diese Begrenzungen nicht. Und so hatte ich mir ein Reservat irgendwie eingerichtet, wo ich meine Sünde ausleben konnte und habe mich noch dabei gut gefühlt, weil ich gehe ja verantwortlich damit um. Schon mal den Begriff gehört? Verantwortliche Beziehung zwischen Männern oder Frauen und Frauen, wenn die sich wirklich lieben, wenn die verantwortlich miteinander, dann ist das okay. Und genau diese Idee habe ich auch. Ich gehe ja verantwortlich. Das ist nur für die kleinen Kinder. Und wieder war der Besuch von Bruder Jim angesagt. Und ich holte Jim vom Flughafen ab. Und ich dachte, da kam er mir entgegen. Was ist mit dem los? Sonst hat er immer über beide Backen oder Wangen gegrinst. Und war immer guter Dinge und der sah so ernst aus. Ich denke, vielleicht hat der Probleme oder was. Ja. Und dann kommt er zu mir, statt mich in den Arm zu nehmen und hi brother und so good to see you und was man dann alles so sagt. Der kommt zu mir mit seinem Finger hier auf meine Brust und sagt, Bruder, was ist mit dieser Sache? Und diese Sache war mein Reservat, war meine Lieblingssünde, die ich mir kultiviert hatte. Das war einer der heißesten Momente in meinem Leben. Ich dachte, Mensch, wie kommst du aus diesem Ding raus? Und mir gingen so Bilder durch den Kopf von alten Ritterfilmen, die ich als Kind gesehen habe. Ja, da hat der böse König so eine Falltür gehabt. Ja? Und wenn er dann den Konkurrenten eingeladen hat, dann sagt er, komm näher, bitte hierhin. Und dann drückt er unter seinem Schreibtisch aufs Knöpfchen und die Falltür geht runter und der saust nach unten in die tiefsten Kellerverliese, wo schon die anderen Skelette modern. Ja? Und ich sehnte mich nach einer solchen Falltür, dass ich irgendwie verschwinden könnte, einfach irgendwie weg. Ja? Dachte ich, das wäre jetzt die Lösung. Einfach weg und ich bin gar nicht mehr da. Aber es kam keine Falltür. Und ich stand da und der Finger war hier. Und ich dachte, meine Güte, das dauert aber lange. Und ich musste eine Antwort geben. Und schlussendlich habe ich gesagt, gut, dass du es ansprichst. Ich wollte sowieso ein seelsorgerliches Gespräch mit dir haben. Was auch nicht die Wahrheit war. Ich hatte nicht im geringsten vorgehabt, mit ihm darüber zu reden. Aber Gott hat diesen Mann gebraucht, um mir Furcht Gottes beizubringen, um zu sagen, hey, ich habe dich auf dem Kicker und ich werde nicht zulassen, dass du hier dummes Zeugs machst. Ich schicke dir Leute auf den Hals. Aus Liebe, Nicht, weil Gott gegen mich ist, weil er für mich ist, hat er diesen Bruder geschickt. Und dieser Bruder war Gott sei Dank frei von Menschenfurcht. Der hat nicht gesagt, Herr, hier bin ich, schicke jemand anders. Sondern er war bereit, etwas Unangenehmes zu tun. Und das hat mein geistiges Leben gerettet. Und ich bin dem Mann so, so, so dankbar. Und das Wort Gottes sagt, dass wir Verantwortung haben füreinander. Ich habe es mal gezählt. Nur in den Briefen im Neuen Testament kommt 43 Mal vor das Wort ermahnen. Und nur vom Kontext kannst du sehen, ob das als Ermutigung gemeint ist oder tatsächlich als ermahnen. Das ist dasselbe Wort, hat zwei Bedeutungen. Dann gibt es noch zurechtbringen, 12 Mal, und zurechtweisen. So, das macht zusammen 65 Mal kommt das im Neuen Testament nur in den Briefen vor. Was machen wir damit? Wollen wir das ernst nehmen? Haben wir wirklich Verantwortung? Sind wir bereit, uns dem zu stellen? Sind wir bereit, der Menschenfurcht und der Gleichgültigkeit und der Lieblosigkeit abzusterben und zu sagen, ich tue, was die Bibel sagt, auch wenn meine Gefühle sagen, damit kommst du in große Probleme? Mach das bloß nicht. Sind wir bereit, die Ordnung Gottes wirklich aufzurichten in unserem Leben, in unserer Gemeinde? Erst muss die Ordnung aufgerichtet werden und dann kommt die Herrlichkeit Gottes. So geht es. Als sie das Heiligtum gebaut haben in der Wüste, Gott hat ganz genau gesagt, so müsst ihr es machen. Achtet darauf, dass ihr es genau so macht, kein bisschen anders. Mose, hörst du, genau nach dem Plan, den ich dir gegeben habe, so musst du es machen. Das kommt immer und immer wieder vor. Also bestimmt 15, 18 Mal kommt immer wieder dasselbe. Sieh zu, dass du es genau so machst, wie ich dir gesagt habe. Der Deutschlehrer hätte schon x-mal gesagt, schlechter Stil, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Aber Gott kümmert sich nicht um, was andere Leute für Vorstellungen haben, ob das schlechter Stil ist. Er will, dass das endlich ankommt. Er will, dass wir das endlich begreifen, worum es geht. Und dann heißt es, als Mose das Werk vollendete und alles so gemacht hat, wie es der Plan vorgesehen hat, dann kam die Herrlichkeit des Herrn und füllte das Haus. Und das ist genau noch, wo wir jetzt drin sind. Wir sind am Bauen. Und wir müssen uns an die Anweisungen halten und müssen den Plan beachten. Und Gott will kommen und er will unter uns so wohnen. So, wir sind so im Licht, wir sind so in seiner Gegenwart. Und da ist nichts Geheimes, nichts Verborgenes mehr in der Gemeinde. Das Licht Gottes scheint und Fremde kommen rein, ohne dass sie ein Wort verstehen, von was wir predigen oder singen. Sie erkennen, hier ist Gott. Sie fallen auf ihr Angesicht und sie geben ihr Leben Gott, weil sie erkennen in dem Licht der Gemeinde, in dem Licht Gottes, dass sie Sünder sind, dass sie verloren sind. In einem ganz normalen Gottesdienst. Das ist normal, ihr Lieben. Das ist Gottes Standard. So sollen Dinge laufen. Aber der Heilige Geist kann nur in homöopathischen Dosen wirken, weil wir ihn so sehr eingrenzen und einschränken und behindern. Und ein Bruchteil dessen, was er tun möchte und tun könnte, geschieht tatsächlich, weil wir uns nicht an das Buch halten. Weil wir sagen, ja, das steht hier drin, aber so kann man doch nicht leben. Ich meine, da würde ich ja alles drunter und drüber gehen. Vielleicht im ersten Moment würde manches drunter und drüber gehen. Wenn Menschen, die in einem Lebensstil der Sünde leben, auf einmal konfrontiert werden, oh ja, das gibt schon eine gewisse Unruhe. Aber die wird sich legen. Und dann kommt Ordnung und dann kommt der wirkliche Frieden. Wir versuchen, einen Frieden zu haben und kehren die ganzen Dinge unter den Teppich. In wie vielen Gemeinden bin ich gewesen? Und ich weiß ganz genau, hier sind Leichen über Leichen im Keller, die sind nie ordnungsgemäß entsorgt worden. Da kann man predigen und beten und machen und tun, was man will. Da wird man nicht vom Fleck kommen, das funktioniert nicht. Und selbst wenn die Leiterschaft wechselt, wir können nicht sagen, ja, das war die frühere Leiterschaft. Gott sieht eine Gemeinde wie eine Person an. Und auch wenn die Leiterschaft wechselt, diese Person, Gemeinde, hat eine Geschichte. Und wenn da Dinge sind, die nicht begradigt sind, die nicht geordnet sind, die nicht wieder in die Ordnung Gottes gebracht worden sind, dann sind diese Dinge da. Und wenn auch dreimal die Leiterschaft wechselt. Hallo, verstehen wir das? Ja? Ganz Israel hatte eine heftige Niederlage wegen der Sünde eines Mannes. Erst hieß es, Israel hat gesündigt. Und dann schließlich kommt heraus, ja, es war ja nur der Achan. Und alle erlitten eine heftige Niederlage wegen der Sünde eines Mannes. Die hätten sagen können, was haben wir mit Achan zu tun? Wir sind ja nicht so wie er, wieso werden wir alle mitbestraft? Weil Gott uns als Gemeinde wie eine Person sieht. Und hätten sie diese Art von Beziehung gehabt untereinander, auch mit Achan, wäre seine Habgier lange schon vorher ans Licht gekommen, bevor er sich an dem Silber vergriffen hätte. Lange vorher wäre das schon ans Licht gekommen. Und jemand hätte gesagt, du Achan, es sieht ganz so aus, als wenn du ein Problem hast mit Gier nach Geld. Bitte bete da mal drüber, ich bin besorgt. Das ist Ermahnung. Wir sagen nur, was wir sehen. Wir gehen nicht, ich muss dich jetzt ermahnen, das ist ja unmöglich, was du tust. Und nein, wir sagen einfach in Liebe und aus Besorgnis, was wir sehen und ermutigen die Person, bitte beschäftige dich damit. Ja? Ganz normale Situationen im Gottesdienst beim Rausgehen. Du erlebst einen Vater oder eine Mutter, wie er barsch und zornig und herrisch mit seinem Kind umgeht. Und das erlebst du ein paar Mal. Und der Heilige Geist sagt, geh hin. Ja, und du sagst, Bruder, ich habe es ein paar Mal gesehen, die Art und Weise, wie du mit deinem Kind umgehst, das ist nicht, wie Gott das haben möchte. Bitte, bete darüber, bitte ändere das. Das Wort Gottes sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Du kannst als Vater Zorn und Rebellion provozieren in deinem Kind. Und du bist verantwortlich, nicht das kleine Kind. Du bist verantwortlich. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und wir gehen einfach hin und wir sagen, du, das habe ich gesehen und das hat mir nicht gefallen, das hat Gott nicht gefallen. Bitte geh damit vor den Herrn und bring das in Ordnung. Das ist alles, mehr haben wir nicht zu tun. Nicht ärgerlich werden, nicht zornig werden, nicht die Person verdonnern in Grund und Boden, ungespitzt in den Boden rammen oder irgendwie sowas, sondern einfach nur sagen, hey, das ist mir aufgefallen. Aber nur wenn du frei bist von Menschenfurcht, wirst du das tun. Weil das ist ein häufiger Grund, warum wir nicht tun, was die Bibel sagt, weil wir Angst haben vor Konflikten. Und das ist, was ich an Jesus so bewundere. Er hat keine Angst gehabt vor Konflikten. Er ist Konflikten nicht aus dem Weg gegangen und hat sogar viele Konflikte initiiert. Sagst du, wie? Als Friedefürst initiiert man Konflikte? Ganz genau. Weil es einen faulen Frieden gibt. Und der echte Friede kommt erst, wenn der Konflikt gelöst ist. Und dann kommt der wirkliche Konflikt. Das ist, was Jesus sagt. Denkt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Und wenn das Schwert des Herrn, die Wahrheit, sein Werk getan hat, dann kommt der Friede Gottes, der wirkliche Frieden. Aber wir ziehen einen Frieden vor, der überhaupt nicht zu einem Konflikt führt, der nicht konfrontiert, der die Dinge so lässt, wie sie sind. Und wir spielen das Spiel der drei Affen. Wir wollen nichts hören, wir wollen nichts sehen und wir sagen auch nichts. Und das nennen wir dann Weisheit. Das kommt alles aus der Welt, das kommt nicht aus diesem Buch. Das ist nicht, wie Gott die Dinge haben will. Hast du schon mal von König Usia gelesen? Eine wunderbare Geschichte, die uns viel lehrt über echte Loyalität zu Leiterschaft und unsere Verantwortung. 2. Chronik 26. Da heißt es ab Vers 15, er machte, dieser König Usia, nicht Josia, Usia, er machte in Jerusalem kunstvoll erdachte Maschinen, die auf den Türmen und auf den Mauerecken stehen sollten, um mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen. Und sein Name ging aus bis in die Ferne. Denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er sehr mächtig war. Und jetzt kommt's. Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Wo fängt es an? Im Herzen. Und dann wächst es und baut sich auf und irgendwann wird es sichtbar in den Taten. Es fängt im Herzen an. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Wenn du dann die Bibel nicht kennst, sagst du, wieso ist das treulos? Doch wunderbar, guck mal, wie der Gott geliebt hat. Der wollte sogar Rauchopfer bringen. Nein, es war ihm als König verboten, Rauchopfer zu bringen. Nur die Priester durften das. Er war König, aber er hatte keinerlei Befugnis, in den Tempel zu gehen und diesen Dienst dort vor dem Herrn zu verbringen. Aber sein Hochmut hat ihn verblendet und er hat seine Grenzen nicht mehr gesehen und anerkannt. Und das ist, was immer passiert bei einer Leiterschaft, die sich im Stolz ergibt. Und ich möchte nicht, dass ihr diesen Satz versteht als einen Seitenhieb auf diese Leiterschaft. Ich sage das ganz allgemein. Ich habe eine Hochachtung vor dieser Leiterschaft. Wenn ich diese Leiterschaft kritisieren möchte, dann kritisiere ich sie aber nicht. Du musst nicht versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen bei mir. Bitte tu das nicht. Alles steht auf den Zeilen. Okay? So, nimm zur Kenntnis, was auf den Zeilen ist und nicht, ja, hat er das jetzt so gemeint und will er das sagen? Ich sage, was ich meine und ich meine, was ich sage. Okay, haben wir uns verstanden? Super, gut. Danke für den mächtigen Applaus. Und also er ging dann in den Tempel, um zu räuchern. Da ging der Priester Asaja hinter ihm her und mit ihm 80 Priester des Herrn. Jetzt achte drauf. Tüchtige Männer, sagt hier der Heilige Geist. Bevor überhaupt irgendwas passiert, gibt er schon das Attest, das sind tüchtige Männer. Aber Osia wurde... Und Vers 18, und sie widerstanden dem König und sagten zu ihm, nicht dir, Osia, steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind, Rauchopfer darzubringen. Geh aus dem Heiligtum hinaus, Ausrufungszeichen. Die Priester geben dem König einen Befehl? Ja, das ist doch Rebellion. Das kann man doch nicht akzeptieren. Der König ist der, der Befehle erteilt. Wie können die dem König, die Priester dem König Befehle erteilen? Weil sie Gott mehr lieben und mehr fürchten als Menschen. Deswegen. Weil dieser König im Begriff war, etwas zu tun, wofür er teuer bezahlen würde. Und sie wollten ihn bewahren. Das ist Loyalität. Den Bruder vor Sünde bewahren zu wollen, das ist wahre Liebe. Und nicht, ich will mich ja nicht einmischen. Was geht mich das an? Das ist keine Liebe. Geh aus dem Heiligtum, du hast treulos gehandelt und es wird dir nicht zu Ehre gereichen vor Gott, dem Herrn. Aber Osia wurde wütend und er hatte schon in seiner Hand eine Räucherpfanne, um Rauchopfer darzubringen. Und als er über die Priester wütend wurde, brach der Aussatz an seiner Stirn, angesichts der Priester im Haus des Herrn neben dem Räucheraltar. Hätte er ein bisschen Besonnenheit gehabt, ein bisschen mehr Gottesfurcht, ein bisschen mehr, hey, ich will doch in den Ordnungen Gottes leben. Jetzt kommen diese Leute und konfrontieren mich und sagen, das, was ich tue, bringt Gott keine Ehre, es ist nicht richtig, es ist mir nicht erlaubt. So, bevor ich jetzt zu irgendwelchen Emotionen mich hinreißen lasse, ich gehe mal schnell durch meine innere Konkordanz. Gibt es irgendwelche Schriftstellen, die das unterstützen, was die sagen? Oder gibt es irgendwelche Schriftstellen, die unterstützen, was ich sage? Und er wäre ganz schnell auf die Ordnung gekommen für das Priestertum und hätte sagen können, macht mir keinen Spaß zuzugeben, aber ihr habt recht. Das hätte ihn gerettet. Aber er war so überzeugt, ich bin König, ich kann machen, was ich will, mir hat keiner was zu sagen. Und er ließ seinem Wut freien Lauf und das Gericht Gottes folgte auf dem Fuß. Und er wurde aussätzig und dann mussten sie ihn schnell wegschaffen, weil die Aussätzigen sofort aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden und an einen besonderen Ort kamen, damit nicht andere auch noch angesteckt werden. So, dieser Mann hat für seine Haltung, ich lasse mir von niemandem etwas sagen, teuer bezahlt. Und wie viele Christen kennen wir, die für die gleiche Haltung auch teuer bezahlt haben, die ihr ganzes Leben ruiniert haben, ihr geistiges Leben, manchmal sogar ihr physisches Leben, ihre ganzen Lebensumstände, alles kaputt gemacht haben, wegen dieser Haltung nicht Korrektur anzunehmen. Hört ihr mal Sprüche 5 an. Was für eine Aussage. Sprüche 5, Vers 12. Und du sagst, ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht? Wie konnte mein Herz nur die Ermahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen? Dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte? Wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Versammlung und der Gemeinde? Also irgendwas Schlimmes ist passiert, aber nicht die ganz große Katastrophe. Ja? Er sagt, wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können. Und warum? Weil er diese Haltung hatte wie König Osia. Mir hat keiner was zu sagen. Ich mache, was ich will. Ich weiß schon, was die Bibel sagt. Ich kenne mich aus, ihr müsst mir nichts erzählen. Diese Gesinnung hat er gehabt. Und diese Gesinnung stinkt in der Nase Gottes. Und diese Gesinnung ist in der Gemeinde bei keinem Einzelnen akzeptabel. Bei keinem Einzigen. Und je tiefer ihr geht ins Wort, umso mehr werdet ihr sehen. Alle Leute, die in dieser Gesinnung bleiben wollen, werden die Gemeinde verlassen. Ich prophezeie das. Alle Leute, die in dieser Gesinnung leben, du hast mir gar nichts zu sagen. Ich weiß schon, was ich zu tun habe. Leute in dieser Gesinnung werden in naher Zukunft, das heißt nicht in 10 Jahren, in naher Zukunft, sie werden enttarnt werden, sie werden konfrontiert werden, sie werden aufgerufen werden, eine demütige, sanftmütige, belehrbare Haltung einzunehmen. Und wenn sie die nicht einnehmen, wird der Herr sie rauskatapultieren aus dieser Gemeinde. Das ist, was geschehen wird. Woher weiß ich das? Weil ich weiß, was Gottes allgemeiner Plan ist für die Gemeinde. Er wird seine Ordnung wiederherstellen, weil er will kommen mit seiner Herrlichkeit, weil er Pläne hat, mit der Gemeinde etwas zu tun in der Stadt, in der Region, in anderen Nationen. Gott hat gewaltige Pläne und er sagt, wir werden nicht länger Kindergarten dulden. Jetzt ist Zeit, dass wir aufwachsen. Jetzt ist Zeit, dass wir in die Reife kommen. Jetzt ist Zeit, dass wir die Ordnungen Gottes wirklich einmal ernst nehmen. Diese Zeit ist gekommen. Mit Spielerei ist fertig. Gemeinde spielen am Sonntagmorgen und vom Montag bis Freitag läuft das Reden hinter den Rücken und all diese negativen Dinge, das ist vorbei, ihr Lieben. Das geht nicht mehr. Und die wachsende Kühnheit eurer Leiterschaft wird euch motivieren, in die Hufe zu kommen. Halleluja. Und das wird gut sein für euch und für jeden von euch. Halleluja. Wie konnte ich nur hassen die Zucht? Wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen? Darf ich mal fragen, ganz persönlich, bitte nicht reagieren mit Worten oder Hand aufheben, aber ich frage dich und du guckst mal, was für eine Antwort du in deinem Herzen gibst. Hast du wirklich die Gesinnung, meine Ältesten sind von Gott gegeben, vom Heiligen Geist eingesetzt, als Aufseher über mein Leben? Und sie müssen für das, was ich tue und wie sie mit meinen Sachen umgehen, Rechenschaft geben vor Gott. Habe ich wirklich ihnen das Recht gegeben, in mein Leben, in meine Ehe, in meine Kindererziehung, in all diese Dinge, die ich so gerne als privat irgendwie verbarrikadiere, haben sie wirklich das Recht, da hineinzusprechen? Möchte ich das? Man kann nicht Teil einer Gemeinde sein, ohne eine Haltung der Unterordnung und der Hingabe und der Offenheit für Korrektur seitens der Geschwister und schon gar nicht der Leiterschaft. Man kann nicht. In einer normalen, traditionellen, pfingstlich-charismatischen Gemeinde kannst du das. Aber, vielleicht hast du es noch nicht mitgekriegt, das Zeitalter der pfingstlich-charismatischen Gemeinde ist abgelaufen. Etwas Neues steht auf dem Programm und das ist neutestamentlich apostolisch. Und das ist sehr verschieden von charismatisch. Sehr verschieden. Und ein wesentlicher Unterschied ist die Qualität der Beziehung. In charismatischen Gemeinden ist in aller Regel eine Atmosphäre wie im Theater. Man geht hin und nimmt das Programm mit. Man kommt nicht wegen der Leute, man kennt die nicht, man will die auch nicht kennenlernen, man will auch nicht, dass die einen kennenlernen. Man kommt wegen des Programms da vorne. Und wenn das Programm nicht mehr so gut ist, wechselt man das Theater. Aber neutestamentliche Gemeinde ist, wir sind Familie, wir gehören zueinander. Und wir haben Verantwortung für das, was wir gemeinsam tun. Und jeder Einzelne hat seinen Platz und muss dazu beitragen, dass das Ganze gelingt. Und nicht, wir kommen mal, was die da uns bieten. Sondern wir haben Verantwortung. Und wir nehmen unseren Platz ein. Als Fürbitter, als Ermutiger, als Ermahner, als Helfer, als Diener. Jeder hat einen Platz in der Gemeinde. Jeder hat Verantwortung. Jeder. Und wir sagen, das ist unsere Gemeinde und wir wollen hier, dass Gott zum Zuge kommt. Und wir werden nicht zulassen, dass durch Sünde der Heilige Geist blockiert wird. Wir werden das nicht zulassen, weil wir einen Eifer haben für Gott. Weil es ist seine Gemeinde. Wusstest du schon, diese Gemeinde gehört nicht dem Ekklesia-Verband? Wusstet ihr schon, ne? Die Offenbarung habt ihr schon bekommen. Halleluja, super. Ihr kommt vorwärts. Es geht in die richtige Richtung, das spüre ich ganz deutlich. Super. Halleluja. Und die gehört auch nicht den Ältesten. Wusstet ihr auch schon, ne? Die gehört auch nicht euch. Wusstet ihr das? Die Gemeinde gehört dem Herrn. Er hat sich erworben durch sein Blut. Sie gehört ihm. Ihm alleine. Und er darf tun mit der Gemeinde, was er möchte. Und das tut er auch. Er reinigt sie. Und er macht sie herrlich. Und er bringt sie in die Reife. Und er macht sie zu einem mächtigen Instrument der Rettung für die Menschen ringsumher. Das ist der Plan der Gemeinde, dass Gott der Heiler unter uns ist, Gott der Tröster, Gott der wiederherstellt, Gott der Lösungen hat für unlösbare Situationen. Und Menschen können kommen und sich bekehren und sich in Gottes Ordnung einfügen und können seine Hilfe bekommen für unlösbare Probleme. Das ist Gottes Plan für die Gemeinde. Und dieser Plan darf nicht sabotiert werden. So, es gibt nicht nur die allgemeine Unterordnung, wir ordnen uns einander unter. Oder positiv ausgedrückt, einer achte den anderen höher als sich selbst, in Demut. Ja? Es gibt auch die Unterordnung unter Leiterschaft, die Gott gegeben hat. Im Hebräerbrief heißt es, gehorcht euren Führern. Was bedeutet das? Hast du das akzeptiert? Hast du das aufgenommen? Sagst du, ja, in meine Familie dürfen die Ältesten hineinschauen? Ja? Oder gehörst du noch zu den Ehemännern, die die Frau einschüchtern? Wenn du jemals irgendjemandem in der Gemeinde erzählst, was hier zu Hause los ist, dann wehe dir. Das ist, was autoritäre, unsichere, in Rebellion und Auflehnung lebende Ehemänner tun. Die schüchtern ihre Frauen ein, dass die ja nicht irgendjemand, weder der Freunde und schon gar nicht der Leiterschaft, erzählen, was zu Hause los ist. Und sie nennen das mangelnde Loyalität und erpressen die Frau damit. Aber wenn wir verstehen, was echte Loyalität ist und was echte Liebe zum Ehemann ist, dann ist es Liebe, nachdem er den x-mal ermahnt hat und gesagt hat, du musst aufhören mit deinem Pornozeugs, du musst aufhören mit deinem heimlichen Trinken, du musst aufhören mit dies und jenem. Und er hört nicht. Sagen, pass auf, das ist meine letzte Warnung. Wenn du jetzt nicht hörst, ich gehe und spreche mit den Ältesten über alles, was hier abläuft. Ist das Liebe? Ist das echte Loyalität zum Ehemann? Ist das, was Gott will? Oder will Gott eine Unterordnung? Die Frau erduldet alles und es geht drunter und drüber und sie geht kaputt, die Kinder gehen kaputt, aber sie ist hübsch untergeordnet. Und niemand weiß es und niemand kann es erfahren. Und der Mann singt zu Hause das Rumpelstilzchenlied. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Hallo? Was für Vorstellungen haben wir von Familie und von Ehe? Und von Loyalität der Frau zum Mann. Gerade vor noch nicht einmal einer Woche habe ich ein Gespräch gehabt mit einer zerbrochenen Frau. Und der Mann hat sie so eingeschüchtert und so bedroht. Und wenn du hingehst und sagst, was hier los ist, dann und er hat sie fürchterlich bedroht. Mit den schlimmsten Worten, die man sich vorstellen kann. Und es ist ihr nicht leicht gefallen, zu kommen und das zu erzählen. Aber es ist notwendig. Und die Leiterschaft kann jetzt reagieren und kann hingehen und diesen Mann konfrontieren. Und sie muss das auch tun. Ich Sprüche 15, 31. Ein Ohr, das auf heilsame Mahnung hört, wird inmitten der Weisen bleiben. Wer Zucht, und das bedeutet Disziplin, Korrektur, Ermahnung, wer Zucht wahren lässt, verachtet sich selbst. Wer aber auf Zurechtweisung hört, erwirbt Verstand. Halleluja, was für ein wunderbares Wort. Wir bleiben inmitten der Weisen, wenn wir ein Ohr haben, das auf heilsame Mahnung hört. Vielleicht kleine Hausaufgabe. Setz dich mal hin zu Hause und überleg mal, bitte den Heiligen Geist, dir das in Erinnerung zu bringen. Wie hast du, sagen wir mal, in den letzten paar Jahren reagiert, wenn jemand dich ermahnt hat, wenn jemand dich korrigiert hat, wenn jemand dir etwas zeigen wollte in deinem Leben, in deinem Lebensstil, in deinem Charakter, was nicht gut war? Wie hast du reagiert? Diese Reaktion zeigt dir, wie du zu Gott stehst, welchen Platz Gott hat. Diese Reaktion, weil so wie du mit der Ermahnung umgehst, so gehst du auch mit Gott selber um. So, das ist ein guter Test, mal rauszufinden, wo wir stehen. Ja? Ist da eine Offenheit, eine Bereitschaft? Begehrst du das, dass andere auf dich aufpassen? Hast du überhaupt schon diese Stufe von Weisheit erklommen, dass du begriffen hast, du brauchst welche, die auf dich aufpassen? Oder passt du ganz gut selber auf dich auf und sonst brauchst du keinen? Einem jedem Manne dünkt sein Weg recht. Jeder denkt, dass er in Ordnung ist. Sogar dieser Ehemann, der so furchtbar seine Frau bedroht, ja, sogar der denkt, dass alles in Ordnung ist. Man kann sich total was in die eigene Tasche lügen. Und diese Kunst wirklich zur Perfektion bringen. So was du über dich denkst, das bedeutet überhaupt nichts. Noch ein kleines Gedankenexperiment oder vielleicht möchtest du sogar mal in die Tat umsetzen. Wenn du einen Zettel schreiben würdest mit einer Liste deiner, wie du dich siehst, deine Schwächen und deine Stärken, auch gerade charakterlich, und deine Familie, und die Leute im Hauskreis würden auch einen solchen Zettel schreiben über dich. Würde der sehr ähnlich sein? Deckungsgleich? Oder klaffen dazwischen Welten und du schreibst was ganz Nettes und dann kriegst du ihren Zettel und sagst, wie kannst du sowas über mich schreiben? Wenn du lernst, im Licht zu leben, dann fängst du an, dich zu sehen, wie andere dich sehen. Und wie andere dich sehen, das entspricht viel mehr der Wahrheit, als wie du dich siehst. Hallo? So, was macht ihr so in Hauskreisen? Das wäre doch mal ein netter Hauskreisabend. Und wenn du in irgendwelchen Konflikten bist, machst du das alles alleine? Reagierst du nach deinen Emotionen oder hast du Ratgeber und hast du Leute, denen du erzählen kannst, du in diesem Konflikt bin ich jetzt, wie würdest du reagieren, was meinst du, wie soll ich mich verhalten, was soll ich tun? Hast du Leute, die dir Rat geben oder machst du das alles alleine? Durch viele Ratgeber gewinnt man einen Krieg. Durch unseren Dienst und durch das, was ich verkündige, ich bin ständig in Konflikten. Ständig. Seit 20 Jahren, ich bin ständig in Konflikten. Und es würde mir nicht einfallen, da alleine irgendwie zu agieren. Sondern ich habe Menschen, meine Frau und ein paar andere, sage, schau mal, das ist jetzt das meine Antwort. Das ist mein Brief, den ich jetzt abschicken werde. Geh drüber und sag mir, wie findest du den? Muss ich da was verändern? Darin ist Sicherheit. Und meine Frau ist viel, viel sensibler für ungute Dinge als ich selber. Ja? Und sie sagt, nee, das so kannst du nicht schreiben. Das ist nicht, mach lieber so. Ja? Und ich lerne eine Menge. Ja? Und ich bin in einem guten Prozess. Ich mache Fortschritte, das kann sie bestätigen. Ja? Aber ich bin immer noch im Prozess, noch nicht fertig. 38 Jahre, kannst du dir vorstellen. Und immer noch gibt es was zu lernen. Und bei dir ist genauso. Guck dich so auf mich. Offenheit für Rat, für Korrektur, für Ermahnung ist ein sichtbarer Beweis von Demut. Erzähl mir nicht, wie demütig du bist, wenn du bei jeder kleinsten Korrektur an die Decke gehst und empfindlich bist und sagst, noch einer, der mich nicht mag. Weil Menschen uns lieben, deswegen sagen sie uns was, deswegen korrigieren sie uns, deswegen sprechen sie uns was. Die haben uns zu lieb, als dass sie zulassen würden, dass wir weiter dummes Zeug machen. Und deswegen konfrontieren sie. So, das ist ein wichtiges Grundprinzip, wenn wir das lernen wollen, zu ermahnen. 1. Thessalonicher 4,9, von der brüderlichen Liebe, aber ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Römer 15, 14, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Und wenn wir das lernen wollen, einander in Liebe zu ermahnen, dann ist der erste Punkt der, wir wollen offen sein für Korrektur. Niemand, der abweisend und negativ und schroff und böse reagiert auf Ermahnung, hat das Recht, andere zu ermahnen. Das muss ein Grundgesetz sein in der Gemeinde. Ja, man kann viele Fehler machen auf dem Gebiet und wir können die Fehler eingrenzen und eliminieren, indem wir so eine Regel aufstellen. Wer hier nicht selber bereit ist, Korrektur anzunehmen, hat keinerlei Berechtigung, andere zu korrigieren und zu ermahnen. Damit haben wir die ganzen Kläffer und Wadenbeißer und Besserwisser schon alle ausgeschaltet. Und der Frieden macht einen riesen Fortschritt. Wäre doch gut, ne? Noch eine Idee. Wer nicht ermutigt, darf auch nicht ermahnen. Wir kommen schon wieder vorwärts. Wer nicht ermutigt, darf nicht ermahnen. Hey, lass uns doch die Augen auftun und Gelegenheiten suchen. Und die sind so viele vor den Füßen, dass wir einander ermutigen. Leute geben ein Zeugnis hier oder predigen zum ersten Mal oder bringen irgendwas Gutes für die Gemeinde, machen einen wunderbaren Kuchen. Hey, geh hin und bedanke dich und ermutige und sag, das finde ich klasse. Ja? Und die, die immer im Hintergrund sind, in der Technik oder beim Kinderdienst, die brauchen Ermutigung und wir sagen danke, dass du das machst. Und wir sorgen dafür, dass die nicht wie in manchen Gemeinden jeden Sonntag dran sind. Das geht nicht. Ja, aber wir haben so wenige. Wie wäre es, wenn ein paar Eltern ihre Verantwortung übernehmen und nicht denken, sobald ich in die Gemeinde komme, habe ich die Verantwortung für meine Kinder los. Du hast Verantwortung für die Kinder. Und wenn nicht genügend Mitarbeiter da sind im Gottesdienst, dann bist du reihum mit anderen Ältesten. Ja, aber ich bin kein Kinderdienstmitarbeiter. Brauchst du auch nicht zu sein. Aber sei einfach mit da und sorg für Ordnung und sei nett und lächle. Das reicht schon. Dafür brauchst du keine Ausbildung. Ja, aber nee, wenn ich komme, ich will die Predigt genießen. Ja, wenn alle so denken wie du, wer kümmert sich um die Kinder? Hallo. So Gutes zu sagen, zu ermutigen. Ja? Hey Schwester, dein Kleid, das steht dir sehr gut. Boah, das geht runter wie Butter, sage ich dir. Ja? Und kostet dich nichts. Ja? Wir sagen Gutes, wir ermutigen. Wir drücken unsere Dankbarkeit füreinander aus. Wir sehen, dass jemand sich verändert. Wir sehen, dass jemand seine Haltung ändert. Wir sehen, dass jemand in seinem Lebensstil, in seiner Verhaltung, in seinem Verhalten Fortschritte macht. Lass uns das anerkennen. Ich sehe, wie Gott in diesem Bereich in deinem Leben arbeitet und ich freue mich so darüber. Und ich bin ganz sicher, Gott freut sich noch viel mehr. Boah, das geht so runter. Und kostet dich nichts. Nur ein bisschen zu Hause sitzen, Herr, hilf mir, gib mir offene Augen, lass mich kreativ sein und zeige mir, wo ich was Gutes sagen kann. Wenn wir uns so vorbereiten würden zum Gottesdienst, die Atmosphäre würde sich so sehr verändern. Ja? Es reicht nicht aus, dass wir keinen Streit haben, sondern wir wollen was füreinander haben. Ja? Jemand sagt, ich habe ja nichts gegen den Bruder. Und hast was für ihn? Wir denken, ist schon genug, ich habe ja nichts gegen den. Nein, wir sollen was für ihn haben. Seht ihr, das ist eine ganz andere Gesinnung. Und sobald wir uns disziplinieren und in diese Richtung gehen, ich sage dir, der Himmel tut sich auf und der Heilige Geist wird auf eine ganz neue Art und Weise kommen. Warum? Weil er der Geist der Liebe ist. Und weil er sich wohlfühlt, wo Menschen anfangen, einander zu lieben und zu tragen und zu ermutigen. Da fühlt sich der Heilige Geist wohl, da ist er zu Hause, da kommt er gerne. Und das ist, was wir haben wollen. Wir wollen Gott erfreuen. Und wir erfreuen Gott, indem wir seine Ordnung, die er uns für die Gemeinde gegeben hat, respektieren und anerkennen. Und da kommt er. Halleluja. Und wenn etwas Gutes anfängt, dann multipliziert sich das. Da kommen Leute von anderen Gemeinden und die bemerken, hier ist was, was sie noch nie gesehen haben. Und sie interviewen die Leute. Was macht ihr, damit ihr so eine Atmosphäre habt? Und du gibst ein bisschen Bibelteaching weiter. Und die sagen, wow, das müssen wir in unserer Gemeinde auch machen. Ja. Und dann pflanzt sich das fort. Das Gute pflanzt sich fort, genauso wie das Negative. So wollen wir unsere Verantwortung wahrnehmen und wollen wir wirklich tun, was die Bibel sagt. Vielleicht noch etwas Drittes zum Ermahnen. Niemals aus negativen Emotionen, also aus Ärger, aus Zorn, aus Enttäuschung, niemals aus negativen Emotionen heraus ermahnen. Bring deine Emotionen vor den Herrn, komm runter, komm in Frieden. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Was soll ich sagen? Wie viel soll ich sagen? Wie soll ich es sagen? Wann soll ich es sagen? Frag den Heiligen Geist und nicht einfach losblasen. Jetzt habe ich gehört, wir dürfen jetzt, der Ring ist freigegeben, wir dürfen jetzt ermahnen. Davon habe ich nicht geredet. Im Galater 6 heißt es, ihr, die ihr geistlich seid, bringt die anderen zurecht. Im Geist der Sanftmut, die Art und Weise, wie du deine Kinder korrigierst oder der Ehemann die Frau oder die Frau ihren Ehemann, die Art und Weise ist entscheidend, ob der Heilige Geist auf diesen Worten surfen kann. Der Heilige Geist surft auf Worten, die aus einer guten Gesinnung kommen. Er benutzt nicht Worte, wo ich kritisiere, um zu zeigen, dass ich besser bin und mich toll finde, dass ich wieder mal einen Fehler gefunden habe und jemanden abgeschossen habe. Dann macht der Heilige Geist dich mit. Das ist diese Gesinnung. Ich danke Gott, dass ich besser bin als die anderen. Das ist ekelhaft. Das ist nicht, was wir wollen. Sondern wir wollen Menschen in einer sanftmütigen Gesinnung. Ja? Und frag den Heiligen Geist, was sollst du sagen, wie viel sollst du sagen? Du musst nicht gleich mit einer kompletten Analyse kommen. Es ist immer gut. Fang an mit dem, was du siehst, was der andere nachvollziehen kann. Ja? In Russland, da herrschen Wildwespen-Methoden und die gehen so brutal miteinander um. Und Bruder, der hat mir gezeigt, deine Frau ist Isabel. Immer gleich ist Isabel im Spiel, immer. So viel Isabels, wie da rumlaufen, so viel gibt es überhaupt nicht auf der ganzen Welt. Das ist unglaublich. Ja? Hey, wir fangen an, indem wir auf das Verhalten eingehen. Feedback, ich erlebe dich so, oder Bruder, ist dir schon mal aufgefallen, dass deine Frau in der Gemeinde öfter mal so und so reagiert. Vielleicht haben wir Gedanken, wo das herkommen könnte und was dahinter steht. Und vielleicht sogar sind auch da Dämonen im Spiel. Okay, wir fangen an mit dem, was man sehen kann. Da kann sich jeder mit beschäftigen. Da kann er sagen, okay, ja, ich achte mal drauf. Ich will mal beten. Und dann lernt er seine Verantwortung wahrzunehmen als Ehemann und versucht dort seiner Frau aus dieser Kratzbürstigkeit rauszuhelfen. Ja. Aber wir fallen nicht mit der Tür ins Haus und liefern da unsere komplette geistliche Analyse ab. Ob die richtig oder falsch ist, ist noch eine andere Frage. Darum geht es gar nicht. Sondern wir wollen helfen. Und da muss erkennbar sein, du bist besorgt, du nimmst Anteil, dir ist das wichtig. und nicht diese arrogante Haltung, ich freue mich, dass ich wieder einen Fehler erwischt habe und benennen darf. Das ist ekelhaft. Okay, haben wir uns verstanden? Im Geist der Sanftmut, aus einem gütigen Herzen, aus Wohlwollen. Wir wollen, dass die Person rauskommt aus ihrem Gefängnis. Wir wollen, dass mehr Frieden und mehr Liebe in die Familie kommt und in den Hauskreis und in die Gemeinde. Wir wollen, dass Gott sich wohlfühlen kann. Das ist die Gesinnung, einander untertan zu sein in der Furcht Christi. Und das funktioniert und das kann man lernen. Und alles, was schwer ist, muss man üben. Es kommt nicht einfach so, sondern man muss es üben. Und wiederholen und wiederholen. Und eine gute Grundlage wäre, dass wir mal studieren in den Briefen, was das Wort Gottes über Beziehung sagt, über Gemeinschaft. Ich finde es erstaunlich, wie es 40 Jahre charismatische Bewegung gebraucht hat, bis man endlich mal anfing nachzudenken und zu studieren und zu lehren über Beziehungen. Über alles haben wir uns ausgelassen und Erweckung und die großen Dinge und was alles. Aber was die Voraussetzung ist und was es braucht und wie wir miteinander umgehen sollen, das war überhaupt kein Thema. Da waren Evangelikale viel weiter als wir. So wollen wir die Ordnung Gottes studieren, wollen wir sie ernst nehmen, wollen wir sagen, Gott, hilf du mir, dass ich ein Beispiel werde, dass ich ein Vorbild werde. Ja? Und dass andere sagen können, hey, ich sehe, da sind Veränderungen, ich sehe, da geht es vorwärts in die richtige Richtung. Das ist, was Gott wohlgefällig ist. Halleluja. Das ist, was ich auf dem Herzen hatte und das gehört unbedingt zum Thema Furcht des Herrn dazu. Wir alleine mit der Bibel werden nicht wachsen in der Furcht des Herrn, wenn wir diesen Aspekt weglassen. Das wird nicht funktionieren. So, deswegen war das unbedingt notwendig, dass das noch dazu kam. Okay? Seid ihr gesegnet? Halleluja. Halleluja. Komm, wir beten mal. Wir beten mal. Halleluja. Aus Liebe redest du zu uns, aus Liebe überführst du uns und korrigierst uns, weil du willst, dass wir mehr von dir haben, dass wir näher mit dir in Verbindung sind, dass wir mehr ein Werkzeug deiner Liebe sind, ein Werkzeug zur Befreiung von anderen, die noch in ihren Gefängnissen sitzen. Du bist ein mächtiger Befreier und deine Wahrheit und deine Liebe macht frei. Und wir wollen das in unserem Leben sehen. Dass jedes Gefängnis von Zorn und von Bitterkeit und von Beleidigtsein und von Empfindlichkeit, jedes Gefängnis von Selbstmitleid geknackt wird und wir rauskommen und wir dann anderen helfen können, in diese Freiheit der Kinder Gottes hineinzukommen, um dich mehr zu genießen und um mehr ein Segen zu sein für andere. Komm, Heiliger Geist, Geist der Furcht des Herrn, lehre du uns, lehre mich, lehre jeden Einzelnen, tiefer zu gehen in diese Dinge, in diesen Lebensstil und Raum zu machen, dass deine Ordnung in dieser Gemeinde immer deutlicher wird und immer mehr aufgerichtet wird zum Segen für die Gemeinde und zum Segen für viele andere ringsumher, die dich noch nicht kennen. Tu dein Werk und wir erlauben dir zu reden, zu überführen, uns Dinge zu zeigen, uns aufmerksam zu machen. Danke, dass du treu bist, wunderbarer Gott. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Amen.